Die rechte Unterscheidung von Gesetz und Evangelium von Karl Ferdinand Wilhelm Walter. Die fünfte Abendvorlesung trägt den Titel Das Gesetz ein Lehrmeister, Jesus der Seligmacher. So herrlich und unbegreiflich wunderbar es ist, dass Gott die Reiche dieser Welt nicht unmittelbar regiert, sondern durch Menschen, welche doch, abgesehen von allem anderen, dazu viel zu kurzsichtig und viel zu schwach sind, so ist es doch noch ungleich wunderbarer, dass Gott selbst sein Gnadenreich nicht unmittelbar, sondern durch die dazu ganz untüchtigen Menschen pflanzt, verwaltet, ausbreitet und erhält. Es zeugt das von einer Menschenfreundlichkeit und Leutseligkeit, aber auch von einer Weisheit Gottes, die kein menschlicher Verstand fassen noch ergründen kann. Denn wer kann die Größe der Liebe Gottes ermessen, die sich darin offenbart, dass Gott nicht nur die von ihm abgefallene Welt selig machen will, sondern dass er auch dazu auch wieder die Menschen selbst, also Mitsünder, gebrauchen will. Wer kann dann den Reichtum der Weisheit Gottes berechnen, dass er es versteht, durch die ganz dazu untüchtigen und untauglichen Menschen das Seligmachungswerk zu vollbringen, dass er dasselbe bisher so herrlich hinausgeführt hat und noch immer hinausführt. O, meine Freunde, das ist für Sie eine hohe Ursache, nicht nur sich demütig zu verwundern, sondern auch innig sich zu freuen und zu verlocken, dass Gott auch Sie einst zu solchen Werkzeugen seiner Gnade machen will. Bedenken Sie nur, wenn Sie hier lernen könnten, den Ihnen einst anvertrauten, das Leben um 50 Jahre zu verlängern oder gar die Toten zu einem neuen zeitlichen Leben zu erwecken. Wie hoch und herrlich würde dann nicht nur Ihnen selbst, sondern auch allen Menschen Ihr Beruf erscheinen? Wie würde man sich um Sie reißen? Für was für außerordentliche Menschen würde man Sie halten? Für was für einen Schatz würde man sie ansehen, wenn man sie bekommen könnte? Und doch wäre das alles nichts gegen die Hoheit und Herrlichkeit des Berufes, für den sie hier vorbereitet werden sollen. Sie sollen den ihnen Anvertrauten nicht das arme, zeitliche Leben verlängern, sondern das Leben bringen, welches der Inbegriff aller Seligkeit ist, das da ewig, also endlos ist. Sie sollen die ihnen Anvertrauten nicht auferwecken zu diesem zeitlichen Leben von dem leiblichen Tod für dieses arme Leben, sondern sie sollen sie herausreißen aus ihrem geistlichen und ewigen Tod zum Eingang in den Himmel. Oh, wenn sie das recht bedächten, welche hohe Ehre ihnen damit Gott zugeteilt hat, sie würden täglich, ja stündlich auf die Knie fallen. Ja, sie würden mit dem Angesicht auf die Erde in den Staub sich werfen und mit dem Psalmisten sprechen: Herr, was ist der Mensch, dass du dich sein so annimmst, und des Menschen Kind, dass du ihn so achtest? Zugleich würden sie auch einen Sporn haben, sich täglich und stündlich dem erbarmungsreichen Gott ganz hinzugeben und zu sagen: Hier hast du mich mit Leib und Seele und mit allen Kräften. Ich will mich ganz in deinem Dienst verzehren. Wie gerne würden sie bereit sein, alles für ihren Beruf aufzuopfern und sich zurichten zu lassen zu einem Werkzeug Gottes. Aber die Hauptsache bei ihnen bleibt doch, dass sie das, was Gott durch seine Propheten und Apostel offenbart hat zur Seligkeit der Menschen, erst selbst recht gründlich und lebendig erkannt haben, ehe sie andere lehren. Darum lassen Sie uns fröhlich fortfahren in der Betrachtung unseres hochwertigen Gegenstandes. Hören Sie nun zuerst zwei Zeugnisse von Johannes Gerhard. Er hat freilich nicht so mit göttlicher Rhetorik von Sachen der Erfahrung zu reden. Das war nur Luther vergönnt. Aber Gerhard hat Luther tüchtig studiert und seine Lehre systematisch dargestellt. Er schreibt: Obgleich der Unterschied des Gesetzes und des Evangeliums überall festzuhalten ist. Merken Sie wohl, überall. Es gibt keine Lehre, wo man nicht zugleich aufgefordert wird, Gesetz und Evangelium recht zu scheiden. So muss dasselbe doch vor allem in zwei Stücken beobachtet werden. Erstens, in dem Artikel der Rechtfertigung, da unsere Rechtfertigung nicht aus dem Gesetz ist, welchem nämlich wegen der Verderbtheit und Schwäche unseres Fleisches ein gewisses, obgleich zufälliges, Unvermögen in dieser Hinsicht zukommt. Wie zum Beispiel in Römer 8, Vers 3. Das Gesetz gehört nicht in die Lehre von der Rechtfertigung. Oh, wie wichtig ist das! Durch das Gesetz können wir nicht selig werden. Und so verschafft uns Gott ein anderes Mittel, wodurch wir selig werden können. Es kommt nur darauf an, ob wir es annehmen, nämlich das Evangelium, diese Freudenbotschaft. Nehmen Sie die Lehre von der Rechtfertigung aus der Bibel. So hat die Bibel nicht mehr Bedeutung als ein anderes sittliches Buch, sondern aus dem Evangelium, in welchem die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, ohne das Gesetz offenbart wird. Wie in Römer 3, Vers 21. Weil es eine Kraft Gottes ist, selig zu machen alle, die daran glauben. Oder Römer 1, Vers 16. Deshalb sollen die Leute ermahnt, ja angetrieben werden, die Werke nach der Norm des Gesetzes zu leisten, aber auf dem Schauplatz unserer Rechtfertigung vor Gott dürfen sie nicht hereingebracht werden. Denn da ist ein fortwährender Gegensatz zwischen Tun und Glauben, zwischen Gnade und Werken, zwischen Gesetz und Evangelium. Wehe uns, wenn wir uns anschicken, das Evangelium darzulegen und wir bringen das Gesetz mit hinein. Das tun wir aber dann, wenn wir dabei noch mehr sagen als nimm es an. Das ist dann Gesetz. Das Evangelium fordert gar nichts von uns. Es sagt nur, komm, iss und trink. Was nun das Evangelium bringt, das ist das große Abendmahl. Darin versehen es die allermeisten Prediger. Sie haben Sorge, wenn sie das Evangelium gar zu deutlich predigen, werden die Leute in Sünden fallen. Und sie seien dann daran schuld. Sie denken, das ist Futter für das Fleisch. Es ist ja wahr, vielen wird das Evangelium ein Geruch des Todes zum Tode. Aber daran ist das Evangelium nicht schuld, sondern das geschieht bloß deswegen, weil man das Evangelium nicht annimmt, nicht daran glaubt. Der Gedanke, ich glaube, ist noch nicht der Glaube, sondern mein ganzes Herz muss erfasst sein, muss in dem Evangelium ruhen. Dann bin ich auch umgewandelt. Dann kann ich nicht anders, als Gott lieben und ihm dienen. Allerdings sind die Menschen auch noch auf das Allerdringste zu ermahnen, nachdem sie zum Glauben gekommen sind. Aber auf dem Schauplatz der Rechtfertigung dürfen die Ermahnungen nicht gebracht werden. Vorher muss das Gesetz sein Amt verwalten, damit die Zuhörer das Evangelium hungernd und dürstend nehmen und trinken in vollen Zügen. Sobald der Mensch ein armer Sünder geworden ist, sobald er sieht, dass er aus sich selbst nicht selig werden kann, wenn auch noch keine Liebe in ihm ist. Da sagt Christus: Das ist der Mann. Komm her zu mir, wie du bist, ich helfe dir. Ich nehme dir die Last ab, die dich drückt, und die Last, die ich dir auflege, ist eine leichte Last und ein sanftes Joch. Das ist die Hauptsache, wenn ich dem Menschen sage, wie er kann gerecht werden, dass ich ihm dann die freie Gnade Gottes verkündige, nichts verhehle, nichts anderes sage, als was Gott im Evangelium sagt. Um den Berg Sinai herum muss ein Gehege gemacht werden, aber um den Berg Golgatha soll keines gemacht werden. Da ist für alle Gottes Zorn gestillt. Nun hat der Herr der Kirche zwei Schlüssel gegeben und durch die Kirche auch allen Predigern: den Bindeschlüssel und den Löseschlüssel. Der Bindeschlüssel schließt den Himmel zu, der Löseschlüssel schließt ihn auf. Diese beiden wunderbaren Schlüssel hat der Prediger in seiner Hand. Denn die Kirche hat, als sie ihm das Predigeramt gab, ihm zugleich diese Schlüssel gegeben. Gerhard sagt nun, dass der Unterschied des Gesetzes und des Evangeliums beobachtet werden muss. Zweitens, im Gebrauch der Schlüssel der Kirche. Den Unbußfertigen und Sicheren darf die Vergebung der Sünden nicht verkündigt werden. Das wäre auch wieder eine schändliche Vermischung von Gesetz und Evangelium. Wenn man den Unbußfertigen wollte das Evangelium verkündigen, das wäre gerade, als wenn ich einem bis zum Übergeben vollen Menschen noch mehr Speise wollte in den Mund stopfen. Sondern vielmehr der Zorn Gottes aus dem Gesetz. Römer 2, Vers 9 sagt: Trübsal und Angst über alle Seelen der Menschen, die da Böses tun. In 1. Timotheus 1, Vers 9 steht geschrieben: Das Gesetz ist gegeben den Ungerechten, Gottlosen, Unheiligen und so weiter, welche es durch die Last seiner Anklage und Verdammnis da niedergedrückt. Den zerknirschten Herzen sind nicht die Drohungen des Gesetzes zu schärfen, sondern vielmehr das Öl des evangelischen Trostes einzuträufeln. In Jesaja 66, Vers 1 steht: Welches ist die Stätte, da ich ruhen soll? Und Vers 2: Ich sehe aber den Elenden und der zerbrochenen Geistes ist, und der sich fürchtet vor meinem Wort. Und in Matthäus 11, Vers 3 steht: Den Armen wird das Evangelium gepredigt. Wenn ich weiß, ein Mensch ist nicht in dem Zustand, dass ihm das Evangelium nützt, so darf ich es ihm nicht verkündigen. Wenn ich jedoch öffentlich auftrete, ist es etwas anderes. Da muss ich hauptsächlich die auserwählten Kinder Gottes berücksichtigen. Aber dennoch muss ich auch da das Gesetz predigen. Ja, eine Predigt, worin kein Gesetz ist, die ist nichts wert. In jeder Versammlung sind immer noch Unbußfertige. Und diese sollen aufgeschreckt werden von ihrem Sündenschlaf. Wer gleich sagt, wenn man ihn ermahnt: Ach was, darum gebe ich nichts, der beweist, dass sein Herz noch nicht gebrochen ist. An einer anderen Stelle schreibt Gerhard: Der Ursachen, wegen welcher jener Unterschied genau festzustellen und streng festzuhalten ist, sind mehrere. Nummer 1: Dem Artikel von der Rechtfertigung wird seine Reinheit nicht verbleiben. Ja, durchaus nicht verbleiben können, wenn der Unterschied dieser Lehren vernachlässigt wird. Etwas, was die Kirchengeschichte früherer Zeiten mehr als Genüge beweist. Wehe dem, der die Lehre von der Rechtfertigung vergiftet. Der vergiftet den Brunnen, den Gott zum Heil der Menschen gegraben hat, Wer einem Menschen diese Lehre nimmt, der raubt ihm alles. Dann ist das Herz aus dem Christentum herausgenommen. Dann pulsiert es nicht mehr. Dann ist die Leiter zum Himmel weggenommen. Dann ist keine Hoffnung mehr, dass der Mensch selig wird. Nummer 2. Die Wohltaten Christi werden nicht wenig verdunkelt, wenn nicht die Lehre des Evangeliums vom Gesetz durch genaue Grenzen geschieden wird. Sobald wir Gesetz und Evangelium vermischen, so verdunkeln wir die Wohltaten Christi, rauben Christus seine Ehre dadurch, dass wir dem Menschen auch etwas zuschreiben. Und so rauben wir sie ihm ganz. Gott hat uns geschaffen ohne unser Zutun. So will er uns auch selig machen ohne unser Zutun. Wir sollen ihm danken für unsere Schöpfung mit einer Hoffnung zum ewigen Leben. So will er uns auch ganz allein selig machen. Wehe dem, der sagt, dass der Mensch auch etwas tun muss zu seiner Seligkeit. Der spricht Christus alles ab. Jesus heißt ja Seligmacher, nicht Gehilfe zur Seligkeit, wie die Prediger, sondern er hat uns die Seligkeit ganz zu Wege gebracht. Daher sind wir auch in unserem Gnadenwalz-Lehrstreit so entschieden. Denn im Grunde handelt es sich um weiter nichts, als dass wir Gesetz und Evangelium wollen geschieden haben. Und unsere Gegner verwischen es. Wenn sie hören, aus lauter Erbarmung hat er uns erwählt zum Lob seiner Gnade. Gott will die Ehre allein haben, dass er uns selig macht. Und so weiter. So sprechen sie, das ist eine schreckliche Lehre. Da ist Gott ja parteiisch. Gott muss etwas gesehen haben im Menschen, um dessetwillen er den Menschen erwählte. Hat er etwas Gutes gesehen, so hat er ihn erwählt. Dann ist aber der Mensch eigentlich die Hauptursache seiner Seligkeit. Da kann der Mensch sagen, nun Gottlob, ich habe auch etwas dazu getan, dass ich selig geworden bin. Aber wenn wir angelangt sind im himmlischen Vaterland, werden wir vielmehr sagen, wäre es nach mir gegangen, so hätte ich das Heil nie gefunden. Und hätte ich es selbst gefunden, so hätte ich es doch wieder verloren. Du kamst und zogst mich bald durch Trübsal, bald durch Angst, bald durch Krankheit zum Wort und so weiter. Das alles sind lauter Mittel in deiner Hand gewesen. Mich dorthin zum Himmel zu bringen, während ich immer dorthin ins Verderben wollte. Ja, dort werden wir es mit Verwunderung sehen, dass es keine Stunde gegeben hat, wo Gott nicht an uns gearbeitet hätte, dass wir selig würden. Und dass es keine Stunde gegeben hat, wo wir gewollt hätten. Ja, du hast mich allein erlöst. Du machst mich allein selig. Müssen wir zu Gott sprechen. Ich kann gar nichts zu meiner Seligkeit tun. So wahr ein Gott im Himmel lebt. Und darum handelt es sich in diesem Streit. Gerhard sagt drittens: Die Vermischung des Gesetzes und des Evangeliums bringt notwendig Verwirrung der Gewissen mit sich, da nämlich in großen und ernsten Gewissensschrecken kein wahrer und fester Trost bleibt, wenn die Gnadenverheißungen des Evangeliums verfälscht werden. Die Vermischung von Gesetz und Evangelium führt Gewissensbeunruhigung mit sich. Alles noch so tröstliche Predigen hilft den Leuten nichts, wenn man einen Stachel mit hineintut. Da schmeckt der Honig des Evangeliums zwar erst gut, aber ist daneben ein Gesetzesstachel, so wird alles wieder verdorben. Das Gewissen kann nicht ruhig werden, wenn ich nicht sage, Gott nimmt dich aus Gnaden an. Wenn der Prediger sagt, kommt, es ist alles bereit, aber das Und das müsst ihr noch tun. Dann bin ich verloren. Denn dann muss ich immer denken. Habe ich es denn auch so getan, wie Gott es will? Dann hilft mir alles nichts.